Wer nichts weiß, muss alles glauben. Damit es nicht so weit kommt, berichten wir jeden fünften Mittwoch im Monat um 20 Uhr in unserer Redaktion auf Kante genäht über Münchner Themen aus den Bereichen Soziales und Bürgerrechte. Über 50.000 Menschen arbeiten in Deutschland ohne Mindestlohn und ohne Sozialabgaben. Teilweise freiwillig, teilweise erzwungen. Und das sind keine Schwarzarbeiter, keine heimlichen Arbeitsverhältnisse. Das passiert offiziell bei deutschen Behörden und zwar ganz legal. Das hört sich unglaubwürdig an und weiter. Auftraggeber sind deutsche Firmen, die dort fertigen lassen. Produkte wie ein Gartengrill, der für 400 Euro verkauft wird und mit Lohnkosten von 7 Euro hergestellt wird. 7 Euro, das ist kein Versprecher. Noch unglaubwürdiger? Ich spreche von Strafgefangenen, die in deutschen Gefängnissen unter solchen Bedingungen arbeiten. Mein Name ist Mike Rose-Hering und ich beschäftige mich heute mit dem Thema Arbeiten in Gefängnissen. Ich freue mich, dass Sie mir zuhören. Zum Glück gibt es Widerstand gegen solche Arbeitsbedingungen. Dazu spreche ich mit Markus, einem Nürnberger, der sich in einer Solidaritätsgruppe für Gefangene einsetzt.
Renten- und Sozialversicherungsbeiträge werden dennoch keine gezahlt. Also die Leute sind, wenn sie aus der Haft entlassen werden, trotz der Arbeit ist die Altersarmut vorprogrammiert.
Und mit Manuel, einem Strafgefangenen.
Es gibt dann auch viele Inhaftierte, die in der gleichen Situation sind wie ich. Ne? Die sitzen im Gefängnis, aber die sind halt nicht dazu imstande, sage ich, sich zu wehren, zu sagen, halt, hier ist was nicht richtig. Die wissen einfach auch nicht, welche Wege kann ich denn einschlagen, juristisch, gerichtlich. Gibt es irgendwelche Behörden, an die ich mich wenden kann oder. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir als GGBO da am Ball bleiben.
Sobald man sich mit diesem Thema beschäftigt, fallen Begriffe wie GGBO und Soli-Gruppen. Ich habe Markus gefragt, was GGBO heißt.
GGBO bedeutet Gefangenengewerkschaft, bundesweite Organisation. Und unsere Ziele sind im Namen schon mit in Begriffen eigentlich. Also wir sind eine Gewerkschaft für Gefangene, von Gefangenen und wir sind bundesweit organisiert. Und mit dieser Organisation versuchen wir drei Kernziele zu erreichen, nämlich den Mindestlohn hinter Gittern, die volle Einbeziehung in die Sozialversicherungssysteme, also beispielsweise auch in die Rentenkasse und natürlich die volle Gewerkschaftsfreiheit hinter Gittern, die uns leider immer noch verwehrt wird.
Gewerkschaften gibt's ja viele. Warum schließt ihr euch nicht einfach einer Gewerkschaft an? Warum gründet ihr eine eigene Organisation?
Weil trotz der Tatsache, dass es so viele Gewerkschaften gibt, es keine für Gefangene gibt oder keine gibt, die auch Gefangene vertritt. Viele Gewerkschaften sitzen leider einem Trugschluss auf, dass Gefangene keine Arbeiter sind, wobei die Gefangenen ja für die gleichen Unternehmen arbeiten wie in den anderen Gewerkschaften eben auch. Und dementsprechend haben wir gesagt, als Gefangene, wir beziehungsweise die Gefangenen haben gesagt, sie organisieren sich als Gewerkschaft 2014. Da ist die GGBO dann letztlich entstanden und seitdem ist die GGBO Deutschlands einzige Gewerkschaft von Gefangene für Gefangene.
Der Begriff Gewerkschaft ist ja im Grundgesetz festgehalten, beziehungsweise nicht der Begriff, aber die Grundlage. Welche ist das denn?
Ja, wir berufen uns in dem Fall, wie du schon sagst, auf das Grundgesetz, genauer gesagt auf Artikel 9, auf den Absatz 3. Da ist die Koalitionsfreiheit festgeschrieben für alle Menschen. Darauf berufen wir uns. Das wird uns manchmal nicht anerkannt, weil gesagt wird, Gefangene sind keine Arbeiter. Das ist der Begriff, worum wir uns streiten. Aber wir sagen, wir sind ganz kleine Interessensvertretung für die Gefangenen. Was sollten wir denn eigentlich sein, wenn nicht eine Interessensvertretung, was uns zu einer Gewerkschaft macht?
Da kommen wir nochmal drauf zurück, auch im Zusammenhang mit Gewerkschaften und der rechtlichen Einordnung. Ich wüsste gerne, was sind denn jetzt Solidaritätsgruppen? Also ich habe verstanden, es gibt die GGBO, die bundesweite Organisation, aber was sind jetzt in diesem Zusammenhang die Solidaritätsgruppen?
Da muss man sich die Struktur von unserer Organisation genauer anschauen. Die GGBO, also die Gefangenengewerkschaft, da sind nur Gefangene drin, die gibt es dann hinter den Knastmauern, also im Gefängnis selber. Und die Solidaritätsgruppen oder kurz Soli-Gruppen sind außerhalb. Das sind Ex-Gefangene oder einfach nur solidarische Menschen, Familienangehörige und so weiter, die dann außerhalb eben sich in Gruppen organisiert haben, um die GGBO selber im Gefängnis zu unterstützen. Und wir dienen dann somit als Schnittstelle zwischen Gefangenen und Öffentlichkeit beispielsweise.
Man könnte ja jetzt meinen, die GGBO an sich ist ja genug, aber ich vermute mal, dass Gefangene eben in ihren Rechten, auch in ihren bürgerlichen Rechten eingeschränkt sind, in ihren Kontaktrechten eingeschränkt sind. Was kann denn die Solidaritätsgruppe mehr bieten?
Da wir schon mal nicht in den Mühlen der Anstalt sitzen, sage ich jetzt mal, haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten. Wie du schon angesprochen hast, sind die Kontaktrechte für Gefangene massiv eingeschränkt. In Bayern sogar noch mal am massivsten. Es gibt eine Zensur, was die Briefe angeht. Besucher müssen vorher angemeldet sein, können verboten werden von der Anstalt. Aus dem Gefängnis heraus telefonieren gibt es natürlich überhaupt nicht. Dementsprechend ist es für Gefangene schon ziemlich schwierig, überhaupt mit der Öffentlichkeit in Kontakt zu kommen, weil man kann sie ja nicht einfach besuchen. Das können wir dann als Soli-Gruppen beispielsweise übernehmen und stattdessen zum Beispiel wie heute Interviews geben, Artikel für die Presse schreiben, sowas die Richtung. Also wir können als Sprachrohr beispielsweise für die Gefangenen fungieren und natürlich unterstützen wir die Gefangenen auch logistisch, finanziell und auch organisatorisch.
Sind die Solidaritätsgruppen, sind das immer Ex-Knastis?
Nee, überhaupt nicht. Also man muss dazu sagen, ehrlich gesagt sind die Ex-Gefangenen in Soli-Gruppen sogar der kleinere Anteil. Was schlichtweg daran liegt, dass viele Leute, die aus der Haft entlassen werden, verständlicherweise dann mit dem Thema erstmal nichts mehr zu tun haben wollen, weil ich meine, die waren ja jahrelang im Gefängnis gesessen und wollen dann erstmal ankommen wieder. Dementsprechend sind es mehr Familienangehörige oder einfach Leute, denen das Thema wichtig ist, die das falsch finden, wie es läuft und deswegen sagen, hey, wir unterstützen eine Möglichkeit, dass Gefangene für ihre eigenen Rechte einstehen.
Das Thema Gewerkschaften. Ich habe mich bei meiner Gewerkschaft, wo ich auch organisiert bin und aktiv unterwegs bin, mich erkundigt, weil ich gedacht habe, Moment mal, hier, das ist Verdi, so Dienstleistungsgewerkschaft. Was machen die denn da? Und ich dachte auch mal gelesen zu haben, dass die irgendwas unternehmen und habe mich mit einem Münchner Gewerkschaftssekretär in Verbindung gesetzt und auch mehrfach hin und her geschrieben und geredet. Aber er hat sich umgehört bei Verdi. Da wissen die nichts zu dem Thema. So, dass bei mir der Eindruck entsteht, dass es irgendwie, haben die nicht auf der Agenda? Die Gründe sind mir unklar. Um eine Gewerkschaft zu bilden, das habe ich mir nochmal beschaut, gibt es ja zwei Ansatzmöglichkeiten. Erstmal, das hast du schon erwähnt, ist ja das Thema Koalitionsfreiheit. Im Grundgesetz garantierte Absatz 3, Vereinigung zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Eine Vereinigung zu bilden ist erlaubt und darf nicht eingeschränkt werden. Und da gibt es zwei widersprüchliche Urteile. Einmal vom Oberlandesgericht Hamm, das sagt, Gefangene dürfen sich gewerkschaftlich organisieren. Und auf der gleichen Ebene vom Kammergericht, das ist in Berlin, entspricht dem Oberlandesgericht Berlin, das lehnt das Ansehen ab und sagt, es gibt ein besonderes Gewaltverhältnis, nämlich es handelt sich um Zwangsmittel zu dem durch die Freiheitsstraße auferlegten Strafübel. Zwangsmittel zu dem durch die Freiheitsstraße auferlegten Strafübel, also zur Bestrafung, das hört sich eher so an wie zur Bestrafung. Weiter ausgeurteilt ist das nicht, sodass es jetzt eine widersprüchliche Darstellung gibt, widersprüchliche Ansinnen gibt. Also das ist so die eine Schiene, die ich mir angeschaut habe. Und es geht tatsächlich darum, was ist ein Arbeitnehmer? Wenn jemand Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin ist, dann hat er, sie bestimmte Rechte, die dann auch dazu führen, dass man eine Gewerkschaft gründen kann. Aber man kann ja nicht nur eine Gewerkschaft gründen, sondern es gibt ja auch das Betriebsverfassungsgesetz, wo ich mich besser auskenne. Und dort wäre es so, wenn man den Begriff Arbeitnehmer sich beschaut, dass ab 5 Arbeitnehmer in einem Betrieb, ein Betriebsrat gegründet werden kann und daraus resultieren eine ganze Menge Rechte und ab 200 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen gibt es auch eine Freistellung. So, dann habe ich nachgeschaut, Paragraph 5, was ist ein Arbeitnehmer im Betriebsverfassungsgesetz? Und natürlich sind diejenigen, die diese Gesetze schreiben, auch nicht auf den Kopf gefallen und schreiben, wer nicht Arbeitnehmer ist. Und das sind Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient. Erstens, also es muss vorwiegend dem Erwerb dienen und nicht zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, sittlichen Besserung oder Erziehung beschäftigt sind. Und genau diese Punkte, die greifen und werden von vielen Arbeitsrechtlern so betrachtet, dass Gefangene, die beschäftigt sind, keine Arbeitnehmer sind, die im Gefängnis beschäftigt sind, wohlgemerkt, aus diesen Gründen keine Arbeitnehmer sind und darum auch die Rechte nicht genießen können. Und das ist natürlich bitter, denn das wäre wirklich eine gute Möglichkeit, wie Gefangene vertreten sein könnten, sich selber vertreten, ihre Rechte vertreten können. Und wenn jemand Arbeitnehmer wäre, einen Betriebsrat hat, dann kann man ihm natürlich das Recht, eine Gewerkschaft zu gründen, nicht verweigern. Dann habe ich noch als letztes geschaut, es gibt vom Bundesverwaltungsgericht im 2013 ein Urteil, keine Mitbestimmung des Personalrats bei der Beschäftigung von Strafgefangenen im Universitätsklinikum. Das wäre auch nochmal eine schöne Idee gewesen. Und das Gericht hat da gesagt, die Beschäftigung dient ausschließlich dem Ziel der Resozialisierung. Der Resozialisierungsgedanke, nicht dagegen die Erfüllung der Dienststelle eigentlich gestellten Aufgaben, prägt die dortige Tätigkeit der Gefangenen. Es geht schon in die gleiche Richtung. Es dient nicht dem Gelderwerb in erster Linie. Es dient nicht der Erfüllung der Aufgaben, sondern dem Ziel der Resozialisierung. Und wer zum Ziel der Resozialisierung beschäftigt wird, ist kein Arbeitnehmer im Sinne des BetreVG, ist damit überhaupt kein Arbeitnehmer und genießt dann auch nicht die Koalitionsfreiheit. Und da schließt sich der Kreis. Und da kann man nur hoffen, dass sich das noch zukünftig ändert. Aktuell schaut das nicht gut aus. Beurteilst du denn die aktuelle rechtliche Situation?
Die aktuelle Rechtsprechung ist dann natürlich ungenügend. Für uns ist es nicht so, dass man sagt, nur wer von seinem Lohn leben kann, also wo das um Lohnerwerb geht, ist ein Arbeiter, weil da muss man theoretisch auch sagen, jeder 1-Euro-Jobber ist kein Arbeiter, weil wenn ich für 1 Euro arbeiten gehe und der Rest halt eben von Ämtern aufgestockt wird, dann kann man ja auch nicht da sprechen, dass ich arbeite für den Lohn letztlich, wenn das Geld ja von einer ganz anderen Stelle kommt. Also für uns ist es klar, sobald Arbeitsverhältnisse vorliegen mit Arbeitsverträgen und Arbeitgebern, kann man von Arbeit sprechen. Die Resozialisierung ist für uns kein ausreichendes Argument, den Leuten den Arbeitnehmerstatus oder den Arbeiterinnenstatus zu verwehren. Wenn diese Leute einfach nur zu Resozialisierungszwecken da wären, müsste man sagen, müssten die Beschäftigungsverhältnisse ganz anders sein. Wir haben hier Betriebe, die eine Gewinnabsicht haben hinter Gittern. Wir haben Betriebe wie alle großen Autobauer beispielsweise, die hinter Gefängnismauern produzieren lassen. Die machen es, um Gewinn zu produzieren. Die stellen Arbeitsverträge eben aus, beschäftigen Arbeiter und dementsprechend handelt es sich auch unserer Meinung nach um ein Arbeitsverhältnis.
Ging auch um den Zwang, um die Arbeitspflicht. Wie ist das denn um die Arbeitspflicht bestellt? Müssen Strafgefangene arbeiten? Wollen Strafgefangene arbeiten? Wie ist die Situation?
Ja, wir haben aktuell in 12 der 16 Bundesländern haben wir eine Arbeitspflicht, die dort festgeschrieben ist. Also einige Bundesländer haben die Arbeitspflicht eben rausgenommen, weil eben gesagt wird, das ist nicht vertretbar, Leute zur Arbeit zu verpflichten. In Bayern beispielsweise ist eine Arbeitspflicht gegeben. Wer gegen die Arbeitspflicht verstößt, muss mit massiven Nachteilen rechnen. Es kann sogar weit so gehen, dass die Leute in ISO-Haft genommen werden, also alleine ohne jegliche Habe in eine Zelle gesperrt werden. Also so weit kann es tatsächlich gehen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, für viele Gefangene ist Arbeiten eine Alternative zu ihrem Haftalltag, weil so kommt man halt extra nochmal aus der Zelle raus. Wenn man an der Werkbank steht, kann man sich dann natürlich halt auch noch mit den Kollegen unterhalten und hat halt deutlich mehr Möglichkeiten für eine Interaktion als jetzt nur in der Zelle. Und natürlich halt auch der finanzielle Aspekt, auch wenn die Löhne nicht groß sind. Es macht natürlich einen Unterschied für die Gefangenen, ob die arbeiten oder nicht. Dementsprechend, ja, wir haben in unserer Arbeit gemerkt, viele Gefangene arbeiten gerne. Das ist aber für uns halt kein Argument, den Leuten halt einen Lohn von 1 Euro zu bezahlen. Aber ja, was du gesagt hast, Arbeitspflicht existiert in Deutschland, in den meisten Bundesländern. Defined by what I can buy.
that's petroleum free. Water that's clean and air that we can all breathe. With solar panels on our roofs and our streets. No offshore oil, no oceans more. The future of our world is up to you and to me. The keepers of the flowers and the birds and the bees. Trees upon the mountain and the fish in the sea. Meaningless consumption just pollutes everything. The earth is so blue cause she wants to be green.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im Lora Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Sie hörten bei Lora München Human Rights von Texas Radio Fish. Wie immer spiele ich ausschließlich GEMA-freie Musik. Am Ende der Sendung werden die Titel, Künstler und Lizenzen genannt. Zum Thema GEMA-freie Musik empfehle ich yamendo.de, Yamendo mit J. In dieser Sendung beschäftige ich mich mit dem Thema Arbeiten im Gefängnis. Vor der Musik habe ich mir von Markus erklären lassen, welche Ziele die GGBO, die Gefangenengewerkschaft, hat. Sie beruft sich auf den Artikel 9 des Grundgesetzes, das in Absatz 3 das Recht beinhaltet, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden. Eine Vereinigung wie eine Gewerkschaft. Die zentralen Forderungen der GGBO sind die Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns für arbeitende Gefangene und die gesetzliche Rentenversicherung für Inhaftierte. Letztlich strebt die GGBO die volle Gewerkschaftsfreiheit für Gefangene in deutschen Haftanstalten an. Es ist immer gut, nicht nur über oder für Betroffene zu sprechen, sondern auch mit ihnen. Deshalb freue ich mich auf das Interview mit Manuel. Er ist einer der Bundessprecher der GGBO und zurzeit Freigänger. Ich habe ihn zuerst gefragt, warum ein Strafgefangener Radiointerviews führen kann.
Ja, Freigänger, wie ist es möglich, dass wir uns Freitagvormittag hier miteinander unterhalten? Das ist ganz einfach. Also ich bin ja Freigänger seit 2018 und bin in der JVA im offenen Vollzug untergebracht. Das heißt vor den Mauern der Justizvollzugsanstalt. Das kann natürlich von Einrichtung zu Einrichtung anders sein, aber bei uns hier ist das so. Und wir haben hier natürlich die Möglichkeiten, ein Smartphone zu nutzen, das Internet zu nutzen. Und dadurch ist es möglich, dass wir miteinander reden können.
Das heißt, du bist, zu welchen Zeiten bist du dann im Gefängnis und wann bist du nicht im Gefängnis?
Also, wenn ich einem freien Beschäftigungsverhältnis nachgehe, also sprich, wenn ich draußen auf dem Arbeitsmarkt tätig bin, dann kann ich auch Schichten arbeiten, das ist egal. Dann bin ich sozusagen nur zum Schlafen da und dann kommt es natürlich auch darauf an, was für einen Lockerungsstatus hast du, also kannst du das Wochenende nach Hause, wenn ja, wie viele Wochenenden im Monat kannst du nach Hause, hast du nur Tagesausgänge, das ist halt davon abhängig. Bei mir ist es halt so, dass ich im Moment beziehe ich Arbeitslosengeld 1 und warte gerade noch ein bisschen auf was und habe einen Lockerungsstatus, dass ich jedes Wochenende nach Hause kann. Also ich kann Freitag früh die JVA verlassen und muss Sonntagabend erst zurückkommen.
Seit 2014 bist du in Haft in der JVA in Zeithain in Sachsen.
Ja.
Wie ist denn der Kontakt zur GGBO überhaupt entstanden dort?
Das war, ich glaube, Ende 2014 habe ich den Lichtblick, ich glaube, in der Hand gehabt und habe darin gelesen, dass ich 2014 im Mai in Tegel eine Gefangenengewerkschaft gegründet hat und habe daraufhin einfach die Initiative ergriffen und habe den Oliver Rast damals angeschrieben und so sind wir in Kontakt gekommen und wir haben halt relativ schnell gemerkt, dass wir die gleichen Ziele verfolgen und auch ein bisschen gleich denken bei vielen Sachen und so habe ich dann mich dazu entschlossen zu sagen, wir holen die GGBO in die JVA.
Und Lichtblick ist was?
Lichtblick ist die Haftzeitschrift der JVA Tegel, die aber deutschlandweit, ich glaube, die meisten Auflagen hat und am bekanntesten ist.
Warum bist du bei der GGBO geblieben? Deine Situation war ja sicherlich schon schwierig genug.
Weil es halt sinnvoll ist, weil wir in der Gemeinschaft natürlich viel mehr bewegen können und weil wir so natürlich auf Probleme aufmerksam machen können, die so vielleicht niemand wahrnimmt, weil dieses System Strafvollzug hinter den Mauern des Schweigens immer sehr intransparent ist und natürlich auch gesellschaftlich ein komplett falsches Bild vermittelt. Meine Situation schwer, ja, aber ich bin halt jemand, der, ich kann mit solchen schweren Situationen umgehen. Also das ist jetzt nicht so, dass mich das runterreißt oder sowas, sondern ja, es ist so und ich habe das zu verantworten, also muss ich auch dafür einstehen. Und ich sage halt auch, die Welt dreht sich halt nicht nur um mich, ne? Und es gibt halt genug Menschen, die auch in dieser Situation sind, wie ich, im Gefängnis sitzen, aber halt nicht die Möglichkeiten haben, sich zu wehren oder zu sagen, hey, stopp, das, was hier passiert, ist nicht richtig, ich möchte was ändern, da auch am Ball zu bleiben. Es gibt halt auch viele Inhaftierte, die in der gleichen Situation sind wie ich, ne? Die sitzen im Gefängnis, aber die sind halt nicht dazu imstande, sage ich, sich zu wehren, zu sagen, halt, hier ist was nicht richtig. Die wissen einfach auch nicht, welche Wege kann ich denn einschlagen, juristisch, gerichtlich. Gibt es irgendwelche Behörden, an die ich mich wenden kann oder. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir als GGBO da am Ball bleiben.
Was hat sich für dich verändert, so in Bezug auf die Mitgefangenen, die das gut finden oder weniger gut finden?
Natürlich hat man erstmal geguckt, was ist das, was machen die? Aber wenn man sich dann die Zeit nimmt und denen das erklärt, dann sehen die auch, dass es sinnvoll ist und die haben sich dann auch der GGBO angeschlossen. Es sind viele gekommen und haben gesagt, Manu, wir brauchen Hilfe. Wie könnten wir denn das machen? Was ist das Problem? Wie sieht es aus? Könnt ihr uns da unterstützen? Kannst du uns da unterstützen als Sprecher der JVA? Ich sage natürlich. Und ja, also es hat sich nichts zum Negativen verändert. Natürlich von der anderen Seite, also von Seiten der Justiz und der Anstalt, kann ich halt sagen, es war halt am Anfang nicht wirklich gern gesehen und ich glaube, das ist es immer noch, weil man natürlich schon Sachen, die man vielleicht versucht hat, ein bisschen intern zu halten, öffentlich gemacht hat, weil man das Ganze einfach transparent gemacht hat, weil man einfach gezeigt hat, was passiert denn wirklich hinter dieser Mauer. Und das hat natürlich immer so ein bisschen da stoße ich immer noch auf Widerstand, aber kann damit gut umgehen.
Und wie ist die Einschätzung vor Ort? Halten die das für legitim, dass es eine GGBO gibt? Finden die die lästig oder illegal?
Nein, also illegal finden die das nicht. Illegal nicht. Finden die das lästig? Ich denke ja, weil einfach wir, wie gesagt, wirklich am Ball bleiben und Sachen halt transparent machen. Auch Sachen hinterfragen. Und das ist natürlich was, das macht den Arbeit und das bringt Unruhe für die, weil sie müssen auf einmal hier was beantworten. Aber es ist halt richtig. Es ist einfach wirklich wichtig, das so zu machen, um halt auch auf Probleme hinzuweisen und um Veränderungen zu bewirken. Und das haben wir ja in den letzten Jahren schon mehrfach bewiesen, dass das funktioniert.
Wie ist das mit den Solidaritätsgruppen, die es ja gibt, außerhalb der Gefängnisse? Hast du da Kontakt? Ist das hilfreich?
Ja, also ich habe Kontakt und ich sage auch, wenn es die nicht gäbe, würde die GGBO nicht so funktionieren. Also die sind wirklich wertvoll für uns Inhaftierte, das kann ich sagen, weil es einfach, wenn wir was haben, wir können uns immer an die wenden und es wird wirklich alles, was möglich ist, in Erwägung gezogen, dass man, wenn es Probleme gibt, dass man die regulieren kann. Deswegen ist es halt wirklich wichtig. Kontakt habe ich mit allen soweit, ja. Wir telefonieren, es werden Briefe geschrieben. Das geht ja auch vom Vollzug aus, also vom geschlossenen Vollzug aus. Da werden halt Briefe geschrieben und ja, also das passt schon. Das ist auch wichtig.
Wie ist denn deine aktuelle Situation?
Das ist schon abhängig so von der Zeit. Es ist abhängig von den Problemen, die angesprochen werden. Es gibt Tage, es gibt Wochen, wo es entspannt ist. Und es gibt natürlich auch Tage und Wochen, wo wir schon merken, dass wir im Fokus stehen, wo natürlich versucht wird, unsere Arbeit in irgendwelcher Form zu unterbinden. Gerade dann, wenn Inhaftierte Themen ansprechen, die brennen, dann versucht man die natürlich schnell mundtot zu machen und mit irgendwelchen Repressionen zu belegen. Aber da versuchen wir natürlich gut gegenzuwirken mit wirklich einer richtig guten Öffentlichkeitsarbeit, was wichtig ist. Und im Moment, gerade hier, kann ich sagen, ruhig.
Hast du Funktionen? Welche Rolle hast du innerhalb der GGBO?
2015, als wir dann in Zeithain die Sektion der GGBO hier gegründet haben, bin ich dann der Sprecher für diese Sektion geworden, also der Sprecher für die Sektion der JVA Zeithain, und bin das geblieben, bis ich Freigänger war, also 2018, und bin seit Ende 2018 jetzt der Bundessprecher der Gefangenengewerkschaft.
Wie wirkt sich das für dich aus?
Ich mache diese Position ja nicht alleine. Ich sag mal, wir haben da so eine Doppelspitze, Tina Frank und ich. Und ja, wir kriegen halt Presseanfragen, äußern uns öffentlich zu irgendwas und ja, ganz normal.
Mr. Williams would come remix a song. It's a rainy day Monday and we've only just begun. You could add an old-fashioned love song to these blues we're putting down. You've already got permission, so why don't you come play along? Come on down, Mr. Williams, won't you please? It's a non-commercial song, and we gonna sing it down, down all night long. Come on down, Mr. Williams, won't you please come on down? The remixing blues have come to town. You know in Voyager when the doctor sang so fair, singing made you wanna share. I'm singing to you to change your heart and mind.
Das war Wellman mit The Remixing Latino Blues hier auf Lora München. Aus Zeitgründen kann ich die Musik leider nur kurz anspielen, aber die Originale finden Sie auf jamendo.de. Vor der Musik sprach ich mit Manuel, einem Gefangenen und einer der beiden Bundessprecherinnen der GGBO, der Gefangenengewerkschaft. Mein Thema ist Arbeiten im Gefängnis. Was gibt es daran zu kritisieren, habe ich Manuel, einen Aktivisten der Solidaritätsgruppe in Nürnberg, gefragt.
Also grundsätzlich tun wir Arbeit im Knast nicht kritisieren. Was wir daran kritisieren, sind halt natürlich die ganzen Umstandsbedingungen, dass diese Menschen das nicht aus freien Stücken heraus machen, sondern es gibt, wie gesagt, wie wir es vorhin schon hatten, in 12 Bundesländern eben die Arbeitspflicht. Und dazu kommen dann halt die Durchschnittslöhne, die sind aktuell in deutschen Knästen bei 1,14 Euro. Und von diesen 1,14 Euro gehen dann natürlich noch massiv Teile weg. Also es geht ein Teil für die Entlassung weg. Das soll dann eben angespart werden. Das sind dann aber trotzdem am Ende der Haft bei 1,14 Euro, ne? Wenn dann halt eben 10 Cent davon weggehen, dann sind es letztlich einige 100 Euro, die nach mehrjähriger Haftstrafe dann bei der Auszahlung eben verfügbar sind. Renten- und Sozialversicherungsbeiträge werden dennoch keine gezahlt. Also die Leute sind, wenn sie aus der Haft entlassen werden, trotz der Arbeit, ist die Altersarmut vorprogrammiert. Und was uns noch massiv daran stört, ist, dass diese Produkte häufig extrem teuer weiterverkauft werden. Also es gibt in Niedersachsen gibt es den Grill Oldenburg. Das ist ein Schweißgrill, also der ist auch recht aufwendig, der schaut auch recht schön aus, muss man wirklich sagen. Der kostet 395 Euro, wenn ich den im Shop von der JVA Niedersachsen bestellen würde, würde der 395 Euro kosten. Die Lohnkosten betragen aber davon 7 Euro. von den 395 Euro. Und das ist halt diese Riesendifferenz. Ne? Also plus Materialkosten von 34 Euro bleiben halt der JVA immer noch 354 Euro von diesen Grillhängen, wo man dann wirklich sagen muss, anstatt dass die JVA damit Geld verdient, also in dem Fall ist es die JVA, es könnte natürlich auch jedes andere beliebige Unternehmen sein, was solche Preisspannen eben erzielt. Jedes Unternehmen kann diesen Preisspann im Endeffekt im Gefängnis erzielen und die Leute haben dann aber trotzdem Altersarmut. Also die Leute arbeiten ja im Knast auch 8 Stunden regulär, mindestens. Und auch Überstunden sind häufig gang und gäbe, die dann nicht mal aufgeschrieben werden. Es gibt ja auch keine Möglichkeit, sich zu beschweren. Und da sind wir auch wieder bei dem anderen Punkt, die fehlende Teilhabe, die fehlende Mitwirkung. Die Leute sind ja ihrem Arbeitgeber total ausgesetzt. Es gibt keine Alternativen, es gibt keine freie Jobwahl. Und wenn der Vorarbeiter eben sagt, ich hätte mich falsch benommen, ich hätte das und das falsch gemacht, dann ist es so, da habe ich nichts mitzureden. Und ich muss ja im Endeffekt dankbar sein für diesen Job. Ich kann ja jederzeit gekündigt werden. Und wenn ich gekündigt werde, naja, dann bin ich halt eben auch wieder auf der Zelle. Dann beginnt das Ganze ja von neuem. Also dann habe ich auch wieder keinen Ausgang. Und im schlechtesten Fall würde ich ja dann auch noch dafür bestraft werden, dass ich diese Arbeit verloren habe. Also Zwangsarbeit kann man das durchaus nennen. Und die Dumpinglöhne natürlich, die ja, also das Gefängnis wird nicht umsonst als Billiglohninsel bezeichnet. Das drückt ja auch für alle anderen Arbeiter und Arbeiterinnen die Löhne. Wenn halt eben die Möglichkeit besteht, das nebenan in der JVA fertigen zu lassen, warum sollte ich dann einen Handwerksbetrieb aus der Region beauftragen? Ich kann es ja genauso gut im Knast machen lassen. Natürlich ist es für die Gemeinden häufig eine Entlastung. Gerade in kleinen Gemeinden werden diese Angebote gerne genutzt, wo die Infrastruktur schwach ist und man auf einmal eine Kfz-Werkstatt und eine Schreinerei ums Eck hat. Aber letztlich, es schadet, diese Dumpinglöhne schaden ja eben allen. Und einen weiteren Kritikpunkt würde ich noch gerne anbringen. Das ist nämlich die Affäre Hadertor in Bayern, die ja noch nicht allzu lange her ist. Dort wurden Häftlinge privat von der Staatssekretärin angemietet und dann für wirklich Hungerlöhne oder kleine Vergünstigungen wie mehr Ausgang sollten Modelle gebaut werden. Und die Familie Hadertor hat diese Modelle dann eben weiterverkauft und das pro Stück für viele, viele hundert Euro. Und das steht halt in keinem Verhältnis zum Arbeitsaufwand, der da letztlich drinsteckt. Also die Leute haben dafür gearbeitet, haben dann 1, 2, 3, 4, 5 Euro Stücklohn bekommen und die Familie Hadertor hat das dann natürlich sehr viel teurer weiterverkauft. Ja, das wäre so grob zusammengefasst das, was uns am meisten eben stört bei dem Thema Arbeit im Knast.
Der Vollständigkeit halber, nach meiner Erinnerung war es nicht direkt die Staatssekretärin, sondern ihr Mann, so dass wir das offen lassen. Aber es war jedenfalls, die Familie war direkt daran beteiligt und hat auch davon profitiert. Apropos davon profitiert. Ich habe mich natürlich umgeschaut und gesehen, dass es eine ganze Anzahl von Arbeitgebern gibt, von Unternehmen gibt, die diese Knastarbeit, die das Arbeiten in Gefängnissen nutzt. Bin mal auf 2 zugegangen, habe mir 2 rausgegriffen. Einmal die Firma Playmobil, beziehungsweise das ist das Produkt Playmobil, und habe mich an den Pressesprecher, an den Herrn Björn Seeger gewendet, der mir dann einmal geantwortet hat, dass er doch nicht der richtige Ansprechpartner wäre und dass auch irgendwie alles anders sei. Aber dass das Unternehmen die Arbeit im Knast nutzt, langjährig nutzt, ist ganz klar nachzulesen, weil es dazu mehrere Veröffentlichungen in der Presse und von der entsprechenden JVA gibt. Ist also klar ersichtlich, dass die das nutzen, aber sie weigern sich einfach beharrlich dazu, Auskunft zu geben. Ich habe mich an die Geschäftsführung nochmal ausdrücklich per Fax gewandt, nochmal das altmodische Fax benutzt, weil man dann auch eine Empfangsbestätigung hat, aber auch daraufhin wollte oder konnte man uns nicht antworten, was ich sehr schade finde. Und das zweite war die Firma Rossmann. Dort hatte ich zwar Kontakt mit einer Pressesprecherin, die da ganz nett und freundlich war, aber sich dann im ganzen Unternehmen umgehört hat und niemand von dem Thema und von der Fertigung in Gefängnissen etwas gewusst hat. Wobei mir natürlich auffällt, dass sie mir nicht geschrieben hat, sie tun es nicht, sondern sie konnte es nur nicht in Erfahrung bringen. Das heißt, es findet sich so leicht niemand von den Arbeitgebern, der sich dazu stellt, im Knast fertigen zu lassen. Ich finde das ja, das kam ja in unserem Gespräch jetzt raus, auch nicht falsch, dort fertigen zu lassen. Das Problem ist vielleicht die Entlohnung, aber sicher ist das Problem, was mit der Rentenversicherung oder mit den ganzen Sozialversicherungsabgaben passiert, Menschen Jahre und Jahrzehnte lang arbeiten zu lassen und sie dann ohne jede Absicherung in die Freiheit zu schicken, Das empfinde ich wirklich als unmenschlich, als ungerecht und unmenschlich.
Ja, ich hätte jetzt noch gerne hinzugefügt, dass wir wirklich davon sprechen müssen, dass alle großen deutschen Unternehmen letztlich im Gefängnis produzieren lassen, also auch alle Autobauer, MAN beispielsweise, jeder lässt da produzieren im Gefängnis und auch die Leute, die dort arbeiten, sind letztlich dann eben von Altersarmut betroffen.
Ja, richtig. Das ist von außen gar nicht so ersichtlich, aber wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann fällt das halt auf. Was ja auch nicht verwundert, denn es ist wirklich eine günstige, eine preiswerte Methode, Güter herstellen zu lassen und sie dann verkaufen zu können, dann ist die Gewinnspanne natürlich ganz gut. Und das könnte man jetzt grundsätzlich kritisieren, aber was auf jeden Fall gar nicht in Ordnung ist, dass dann die Menschen, die dort jahrelang arbeiten, nicht mal sozialversicherungstechnisch abgesichert werden. Das ist einfach unfair und unmenschlich. Was ich auch recht schwierig finde, ist das Thema Kommunikation. Wenn jemand dann Monate und Jahre im Gefängnis einsitzen muss, sind die sozialen Kontakte sehr eingeschränkt. Welche Probleme kannst du da berichten?
Also gerade in Bayern, da sind wir wieder beim spezifisch bayerischen Problem, ist es halt nochmal ein Stückchen schärfer. Gefangene, die nicht aus Bayern kommen, nennen auch gerne Bayern das Texas Deutschlands. Also haben wir mal von ein paar Ex-Gefangenen so gehört, da mussten wir schmunzeln, weil in Bayern kannst du wirklich nur über Besuch, da sind wir wieder bei den Besuchslisten, du musst deinen Besuch vorher anmelden, wer kommt, die Leute müssen sich dann halt vorher noch anmelden und sagen so, ja, da und da komme ich. Da können nicht zu viele Leute draufstehen auf dieser Liste, also die ist auch rein von der Menge her eingeschränkt, dann natürlich auch die Besuchszeiten, man hat in den VA immer unterschiedlich viel, aber immer eingeschränkt Besuch, also man kann auch nicht 20 Mal Besuch im Monat empfangen, sondern in den extremen Fällen einmal im Monat für eine Stunde, bei den anderen einmal pro Woche. Dann natürlich ist noch möglich, Briefe zu schreiben. Die muss man aber sich immer vergegenwärtigen, werden mitgelesen. So, es findet auch eine Zensur statt. Also wenn Teile nicht passen, können die geschwärzt werden oder die Briefe werden nicht ausgehändigt. Es gibt auch keine Möglichkeit, diese Briefe wirklich nachzuvollziehen. Wo sind denn die gerade? Sind die überhaupt angekommen? Hat die Post sie verloren? Müssen die noch ankommen? Und telefonieren ist natürlich überhaupt nicht möglich. Also in Bayern ist es das einzige Bundesland, was Telefonieren im Gefängnis grundsätzlich unmöglich macht. Alle anderen Gefängnisse haben zumindest einen großen Telefonanbieter. Das ist Telio. Die verlangen auch pro Minute zum Teil über 2 Euro in Inlandsgesprächen. Aber in Bayern gibt es nicht mal das. Das sind so die Probleme in der Kommunikation und dann vielleicht noch, wie es bei so einem Besuch real abläuft. Also wenn man dann eben in die JVA eben reinkommt, dann wird das protokolliert, dass man gekommen ist. Dann wird man häufig auch noch gefilzt, also man wird abgetastet, dass man nichts mit reinnimmt. Und wenn man halt eben Pech hat, dann sitzt sich der Beamte, der einen gefilzt hat, mit an den Tisch und hört dann jedes Wort mit, was ich mit meinen Angehörigen halt eben spreche. Und bei Briefen ist es auch nicht großartig anders. Also gerade in unserer Gewerkschaftsarbeit merken wir das massiv, dass Briefe nicht ankommen, dass Briefe verloren gehen, dass die nicht ausgehändigt werden. Natürlich können halt auch in der Zwischenzeit die Leute eben verlegt werden hinter Gittern und aufgrund des Datenschutzes wird dann immer vorgeschoben, wird einem auch nicht gesagt, in welchen anderen Knast die Leute jetzt verlegt wurden. Also die Briefe kommen dann schlichtweg nicht mehr an. Wenn die Leute in irgendwelche besonderen Haftarten wie die Isolationshaft gesperrt werden, bekommen sie gar keine Post. Es gibt also somit keine Garantie, dass deine Briefe überhaupt ankommen. So, entweder du besuchst die Person und siehst sie regelmäßig. Wenn die Person eine Besuchssperre hat, dann funktioniert das nicht. Wenn die Briefe nicht ankommen, dann hast du ein Problem. Dann weißt du nicht, ob die Person überhaupt noch in diesem Gefängnis sitzt oder ob die nicht schon längst weiterverlegt wurden. Also die Anstalt hat die Möglichkeit, komplett die Kommunikation zu unterbinden mit Gefangenen, wenn sie das möchte.
Entsteht bei euch der Eindruck, dass die Kommunikation, wenn der Begriff GGBO in den Texten vorkommt oder in den Briefen vorkommt, sich noch schwieriger gestaltet?
Ja, auf jeden Fall. Da möchte ich dir ein Beispiel vor kurzem aus der JVA Straubing schildern. Es ist natürlich nicht klar, ob das etwas mit der GGBO zu tun hat, aber das ist schon relativ eindeutig für uns. Wir schreiben mit einem aktiven Gewerkschafter und es wird der Brief wurde halt nicht vollständig ausgegeben. Aus reinen Schikanegründen hat man die Briefmarken. Wir legen unseren Briefen immer 3 Briefmarken bei, dass die Gefangenen eine Rückantwort schicken können und auch selber noch schreiben können, wenn sie wollen. Und auf jeden Fall, diese 3 Briefmarken wurden bei dem einen Brief nicht nicht rausgegeben, weil gesagt wurde, selbstklebende Briefmarken, die gefährden die Sicherheit der Anstalt. Das fand ich persönlich sehr witzig, deswegen wollte ich das jetzt kurz noch einbringen. Aber das sind lauter so Beispiele. Also es steht irgendwelcher GGBO-Bezug, dann wird es komplett geschwärzt. Also du schickst eine Broschüre rein und dann sind da irgendwie 2-3 Zeilen am Endeffekt noch frei. Alles andere ist schwarz. So, dementsprechend, also GGBO ist dann schon ein negatives Stigma für Gefangene, was dann Post eben angeht. Wir haben dann schon das Gefühl, dass Gefangenengewerkschaftspost tendenziell häufiger verloren geht, um es mal freundlich zu formulieren.
In Deutschland werden Menschen aus unterschiedlichsten Gründen weggesperrt. Es gibt den sogenannten Regelvollzug, also die normale Haft, die sich jeder vorstellt, wenn er oder sie ans Gefängnis denkt. Darüber hinaus gibt es einige weitere Haftarten. Die Ersatzfreiheitsstrafe habe ich mir von Markus erklären lassen.
Also die Ersatzfreiheitsstrafe ist auch nicht so spaßig, um es mal freundlich zu sagen. Da geht es um das Thema Schulden und Finanzlast. Und jeder, der Schulden hat, kann potenziell bei der Ersatzfreiheitsstrafe landen. Also man hat keine Straftat begangen, man ist halt eben schlichtweg arm oder hat halt eben kein Einkommen oder niedriges Einkommen. Und in Nordrhein-Westfalen beispielsweise ist jeder 12. Gefangene, also 5% der Gefangenen, sitzt nur ein, weil sie Schulden bei Bus- oder Bahnunternehmen haben. Also die Leute sind schwarz gefahren und konnten dann die Tickets nicht bezahlen. Und das ist wirklich, sind viele, viele hundert Menschen, die das betrifft, nur in Nordrhein-Westfalen. Gibt schon recht lange diese Haftart. Früher hieß die Ersatzfreiheitsstrafe Schuldnerhaft oder Schuldhaft. Das gab es im Mittelalter schon, gab es bei den Römern schon. Da gab es den sogenannten Schuldturm, wo du dann eingesperrt wurdest oder du wurdest an einem Balken aufgehangen für so und so viele Tage, wie du Schulden hast. Da sind dann auch Tagessätze eben, sind die modernere Variante, dass man sagt, von deinem Einkommen ist mit den Tagessätze gegliedert und wird gesagt, wie viel kannst du im Monat zahlen. Das wäre so die eine Perspektive, wie du Schulden zurückzahlen kannst oder Strafen bezahlen kannst. Als Tagessatz wird es dir angerechnet und dann kannst du das nach und nach abbezahlen. Oder eben, du gehst direkt ins Gefängnis. Und aus diesem Grund haben wir da auch eine Kampagne als Gefangenengewerkschaft gemacht. Die heißt Sitzen statt Zahlen. Und die ist daraus entstanden, dass einer unserer Gewerkschafter bei einem Treffen ein Ticket wegen Falschparken bekommen hat. Es waren nur 10, 15 Euro. Aber er hat sich dann geweigert, das zu zahlen, um einfach mal zu sehen, was passiert. Und das ging dann einige Monate hin und her zwischen ihm und Bußgeldstelle und so weiter. Irgendwann ging es zur Staatsanwaltschaft und die hat dann gesagt, entweder er muss diese 15 Euro bezahlen oder er geht einen Tag ins Gefängnis. Als Gefangenengewerkschafter hat er dann natürlich gesagt, gut, ein Tag Gefängnis ist jetzt nicht das Problem für mich, gehe ich halt 24 Stunden ins Gefängnis. Das hat er dann auch sehr öffentlichkeitswirksam getan und das war dann eine ziemliche Blamage eben für das Gefängnis, weil man eben gesagt hat, warum benutzt man denn so viele Ressourcen, also erstmal Ordnungsamt, erstmal Bußgeldstelle, dann Staatsanwaltschaft, dann Gefängnis, um 15 Euro einzutreiben. Da haben wir damit eben aufmerksam gemacht. Aber bei vielen Leuten sind es halt leider nicht nur diese 24 Stunden, sondern es sind dann halt mehrere Wochen. Wir hatten es auch vor kurzem in Nürnberg, wo eine junge Frau, Yvonne, einen von einmal zu viel Arbeitslosengeld 2 ausgezahlt bekommen hat, einen Monat, weil es da einen Rechenfehler gab und sie das nicht zurückzahlen konnte, musste sie dann 14 Tage in Haft dafür. Also es betrifft potenziell einfach Menschen ohne Geld, die sich diese Strafen nicht leisten können. Normalerweise würde man ja einfach dieses Geld zurückzahlen. Wenn ich natürlich das Geld gar nicht erst habe, dann funktioniert das natürlich nicht. Also es trifft immer die ärmeren Menschen. Und dazu kommt halt, dass diese Kurzzeitstrafen massiv sinnfrei sind. Also die sind ökonomisch gesehen extrem teuer. Also man nimmt Leute aus der Gesellschaft heraus, macht dann riesen Prozedere außenrum, also sprich Verfahrensprozedere, und man tut diese Leute halt eben dann in Haft nehmen für 5 Tage, für 2 Tage, für 4 Wochen, wie auch immer es dann genau ausschaut. Dann nimmt man die Leute eben aus der Gesellschaft raus, muss den Knastaufenthalt zahlen. Und die Leute, die, wenn du halt mal 6 Wochen im Knast sitzt, deine Wohnung kannst du nicht bezahlen. Und dementsprechend, die Leute sind vorbestraft, wenn sie rauskommen, und die Leute haben keine Wohnung. Und durch das Stigma Knastaufenthalt sinken dann natürlich die Chancen, einen Job oder eine Wohnung zu finden, massiv. Und dementsprechend ist es natürlich ein Teufelskreislauf. Also es trifft dann halt tendenziell eher weniger den Mitarbeiter bei BMW oder die Mitarbeiterin, sondern halt eher Leute, die Arbeitslosengeld 2 beziehen, Alleinerziehende armutsfrierender Obdachlose und so weiter. Und diese Haftart ist dann im Endeffekt ein Teufelskreislauf, dass Leute, die eine Strafe bekommen, die sie nicht zahlen können, gehen ins Gefängnis, kommen vorbestraft wieder raus und sind genauso in der gleichen Position, nur noch in einer schlechteren als vorher. Dementsprechend lehnen wir die Ersatzfreiheitsstrafen ab, aber das ist im Endeffekt die Ersatzfreiheitsstrafe. Dann gäbe es noch aus dem Bereich Asyl, habe ich die Mitwirkungshaft mitgebracht, wenn man so will. Die ist 2019 eingeführt worden und die ist sehr umstritten, sagen wir es mal so. Wenn ein Geflüchteter keinen Pass hat oder keine anderweitigen Dokumente, dann darf man die Person deswegen nicht benachteiligen, sondern es muss geguckt werden, können neue Dokumente ausgestellt werden. Es muss dann entweder in Deutschland geschehen oder aus den Herkunftsländern heraus. So, mit dieser Haftart hat man das jetzt aber verändert. Früher hieß es, dem muss konkret nachgewiesen werden, dass du deine ehemaligen Dokumente, deine alten Reisepässe beispielsweise selbst vernichtet hast. Dann kannst du dafür benachteiligt werden. Und jetzt hat man es eben umgedreht und gesagt, jeder muss diese Dokumente selbst besorgen. Und egal, was der Grund dafür ist, du wirst, wenn du es nicht schaffst, wirst du bestraft, weil die Beweislast umgekehrt wurde. Es wird jetzt gesagt, du hast sie aktiv vernichtet, deswegen hast du keine, sonst hättest du ja welche haben müssen. Und man ist deswegen auch gleich schuldig, bis die Unschuld bewiesen ist und nicht umgekehrt. Also früher war das ja, wie gesagt, so, du bist unschuldig, bis dir das Gegenteil nachgewiesen wurde. Jetzt bist du schuldig und du musst dafür sorgen, dass du nicht mehr schuldig bist. Entweder indem du neue Dokumente ranschaffst oder halt eben beweisen kannst, dass du sie nicht vernichtet haben kannst. Was das Ganze natürlich perfide macht, ist, dass viele Menschen mit Fluchterfahrung zum Beispiel gar keine Staatsangehörigkeit in der ersten Instanz hatten oder keine Dokumente ausgestellt bekommen haben von den Behörden eben. Und es gibt ja auch Staaten, was weiß ich, zum Beispiel Somalia, da werden gar keine Dokumente seit 25, 30 Jahren mehr ausgestellt. Dort gibt es keine Zentralstaat mehr, der die ausstellen könnte. Auch in Afghanistan sehen wir das. Da werden keine Dokumente ausgestellt und wenn ja, dann werden die nicht anerkannt. Und dann gibt es natürlich auch Kinder, die sind auf der Flucht geboren. Die haben natürlich auch keine Papiere und die können auch nirgends welche beantragen. Und deswegen ist diese Mitwirkungshaft eben so perfide, weil das den Leuten negativ ausgelegt werden kann, dass sie keine Dokumente haben. Und dadurch können sie dann direkt in Haft genommen werden. Also es wird gesagt, du wirkst an deinem Asylverfahren nicht mit. Dafür gehst du in Haft. So, das ist ähnlich dann wie mit der Beugehaft. Dann möchte man dich zu einem Verhalten zwingen, nämlich dass du die Dokumente besorgst.
Auf Laura München hörten Sie Human Race von Texas Radio Fish. Zum Abschluss habe ich mit Markus, einem Aktivisten aus der Nürnberger Solidaritätsgruppe der Gefangenengewerkschaft, noch über ein weiteres unerquickliches Thema gesprochen.
Wir müssen uns natürlich dann auch wieder vergegenwärtigen, wie ist Gefängnis eben aufgebaut, wie gestaltet sich dann Alltagsleben. Und man muss dazu sagen, Gefängnis ist dafür da, um zu spalten. Die Leute sind nicht einfach nur Gefangene. Man hängt in erster Linie, also man verbringt seine freie Zeit mit der eigenen Gruppe. Sprich, Wenn ich muslimischen Glaubens bin beispielsweise, wenn ich dann Hofgang habe, hänge ich eher mit den anderen Muslimen rum. Wenn ich Deutscher bin, hänge ich halt mit den Deutschen rum. Also manchmal ergibt sich das ja aus einer reinen Notwendigkeit. Wenn ich kein Deutsch spreche beispielsweise, dann werde ich ja tendenziell eher meine Zeit mit den Leuten verbringen, die die gleiche Sprache mit wie meine sprechen. Aber in den Knästen zeigt sich das natürlich viel extremer an Nationalitäten, an Ethnien, an Religionen auf, was dann natürlich Nährboden auch bietet für Ressentiments und für Anfälligkeiten für zum Beispiel Islamismus oder Nationalsozialismus oder Neonazismus genauer gesagt. Das ist so die Ausgangslage. Dann haben wir es natürlich auch mit Wärtern zu tun, die dieses Gedankengut immer wieder reintragen, natürlich auch mit Insassen. Stichwort wäre da zum Beispiel Beate Zschäpe, die gegenwärtig in der JVA Chemnitz sitzt, die dort natürlich ihre Mitgefangenen massiv beeinflussen kann. Da kommt dann Gedankengut eben her. Dann hast du natürlich noch eine Zwangssituation, wo die Leute halt nicht frei ihre Kontakte wählen konnten. Man ist dann halt einfach eben mit einem Neonazi zusammen auf dem Hofgang, der kann dann eben da erzählen, was er will auf dem Hof. Ich muss dann halt natürlich auch erstmal die Courage aufbringen, mich dagegen zu wehren. Sprich, so können Netzwerke entstehen. Man kann sich diesen Gedankengut nicht wirklich entziehen. Und es gibt auch wirklich wenig Gründe, die dann jetzt erstmal in dieser Situation dagegen sprechen, gegen Hetze beispielsweise. Man ist ja selber total weit unten in der Hierarchie, man ist ja selber Gefangener. Und dann wird einem erzählt, so hey, die da drüben in einem anderen Hafthaus, ne, die Ausländer beispielsweise. Das sind dann Mittel, die dann auch greifen können und dementsprechend, das haben Neonazis schon vor Jahrzehnten erkannt. Seit den 90ern gibt es gezielte Versuche von Neonazis in Gefängnissen Fuß zu fassen. Das ist ihnen auch gelungen. Es gibt stabile Nazi-Szenen in Knästen. Jeder Nazi, der in den Knast reingeht, also in den seltensten Fällen, kommen die Leute nicht mehr als Nazi raus, eher im Umgekehrt. Oftmals kommen die Leute radikalisierter raus, weil sie sich in ihrer Zeit in Haft eben dann noch mehr mit der Ideologie befassen können. Ähnlich ist es auch mit der Islamisten-Szene. Dort gibt es dann große Netzwerke. Das ist seit Jahrzehnten auch in der islamistischen Szene verbreitet, dass Leute konkret in dieser Notlage, Gefängnis, also viele Leute nehmen das ja dann als Not wahr, was es ja auch ist, in der sie sich befinden, in dieser Zwangssituation, da sind sie dann natürlich dankbar für irgendwelche Angebote, die Sinn ergeben, die ihnen einen Sinn verleihen, die die eigene Gruppe beispielsweise aufwerten, um der eigenen Abwertung zu entgehen. Und dann verwundert es halt eben auch nicht. Also es gab in Baden-Württemberg, gab es beispielsweise 2017, hat die Gewerkschaft aufgedeckt, einen Fall, dass sich Schließer, also Bedienstete der JVA, sich gegenseitig Neonazi-Bilder zugeschickt hätten, Hakenkreuze, kleine Sinnsprüche von Adolf Hitler, sowas die Richtung. Vor kurzem ist eben herausgekommen bei dem Neonazi-Überfall auf Konnewitz 2018, Anfang 2018, war ein Beamter der JVA dabei. Also es gibt auch wirklich eine stark rechte Strukturen innerhalb der Bediensteten der JVAs. Da bilden sich dann eben Gruppen. Und da entstehen dann eben diese Neonazi-Klicken heraus. Und man muss wirklich sagen, in jedem Knast in Deutschland wird es mal eine größere, mal eine kleinere geben. Und es gibt wirklich Gefängnisse, wo wir es als Gewerkschaft dann schwer haben, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die dieser Neonazi-Szene nicht nahestehen. Also das muss man auch wirklich sagen. Das verhindert auch effektiv Gewerkschaftsarbeit.
Ja, kann man sich gut vorstellen, denn inzwischen sickern solche rechtsextremen Gruppierungen ja auch in reguläre Gewerkschaften ein und die Gewerkschaften, auch Verdi, auch die IG Metall hat ja für sich erkannt, dass wir uns da klar positionieren müssen und klare Kante zeigen müssen gegenüber diesem rechten Lager. Meine abschließende Frage, wenn Menschen erkannt haben, Zuhörerinnen, Zuhörer erkannt haben, dass auch Mitmenschen, die im Knast sitzen, die im Gefängnis sind, dass die weiterhin einen Teil ihrer Grundrechte, also körperliche Unversehrtheit haben sie schon verloren, sonst würden sie nicht eingesperrt, aber weitere Grundrechte immerhin noch behalten haben, dass sie sich solidarisieren dürfen sollen, dass sie eine Gewerkschaft gründen sollen und dass sie ein Recht auf soziale Absicherung haben. Wer sich dafür einsetzen will und das wichtig findet, an wen wendet er sich, wie findet er euch?
Also wir sind die GGBO Soli-Gruppe Nürnberg. Wir sind auch im Internet zu finden. Wir haben auch eine eigene Website. Also das ist die ggbo.de. Ganz einfach zu merken. Da findet man uns und auch alle anderen Gruppen. Es gibt beispielsweise in Berlin, in Köln, in Leipzig und in Jena noch Gruppen. Man kann uns anschreiben. Das ist nürnberg@ggbo.de. Man kann uns auch natürlich Post schreiben. Das ist an den Rampen 31 in 90443 Nürnberg. Also es gibt zahlreiche Mittel, uns überhaupt zu finden im Internet. Einfach mal Soli-Gruppe Nürnberg der GGBO eingeben. Dort finden sich auch alle Informationen auf ggbo.de. Das ist, wie man uns finden oder uns kontaktieren kann. Und natürlich geht es zu sagen, es gibt viele Art und Weisen, wie man uns unterstützen kann, wenn man beispielsweise unsere Publikationen weiter verbreitet, also zum Beispiel unsere Facebook-Beiträge teilt, unsere Twitter-Beiträge teilt, im Bekanntenkreis über diese Thematik überhaupt spricht. Man kann sich natürlich den Soli-Gruppen anschließen und dort mitmachen. Man kann Gefangene mitbesuchen, man kann spenden und so weiter. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, uns weiterzubringen und zu helfen.
Das war die Sendung mit dem Thema Arbeiten im Gefängnissen. Ich habe gesprochen mit Markus, einem Aktivisten aus Nürnberg, und Manuel, einem Strafgefangenen und Sprecher der GGBO, der Gefangenengewerkschaft. Es ging um die zentralen Forderungen der GGBO, die Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns für arbeitende Gefangene und die gesetzliche Rentenversicherung für Inhaftierte. Die GGBO beruft sich auf das Grundgesetz und strebt die volle Gewerkschaftsfreiheit für Gefangene in deutschen Haftanstalten an. Verantwortlich für die Sendung ist Mike Große-Hering und ich danke fürs Zuhören. Gefördert durch die Bürgerstiftung München, auch dafür danke. Alle Links und Hinweise finden Sie natürlich wie immer auf der Redaktionsseite auf Kante genäht, im Internet bei lora924.de. Dort können Sie gerne Kommentare hinterlassen. Ich freue mich über jede Anregung. Die gesamte Musik ist unter Creative Commons Lizenzen. Human Race von Texas Radio Fish, CC NC 3.0. The Remix in Latino Blues von Wellman, CC 3.0. Funk It, How It Is von Sec Joe 22. Gerade hören Sie Hirondell von Popov. Beide CC BYSA 3.0.